Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Die Bukowina, auf Deutsch auch Buchenland. Dies ist die Heimat eines großen Dichters, Paul Celan. Sie haben es vielleicht vor einer halben Stunde im Kalenderblatt gehört. Paul Celan wurde heute vor 100 Jahren in Czernowitz geboren, als Sohn jüdischer Eltern in diesem Schmelztiegel, der geprägt war von Deutschen, von Rumänen, von Ruthenen, von Christen und Juden. Eine untergegangene Welt, an die wir heute erinnern, unter anderem mit dem Dogmatikprofessor Jan-Heiner Tück, der in Paul Celans Dichtung eine theologische Provokation sieht. Dazu herzlich willkommen. Seit rund 30 Jahren lässt mich der Gedanke nicht los, nach Czernowitz zu fahren, in die Heimat einer jüdischen Rose Ausländer oder eines Paul Celan oder eines katholischen Zacharias Mein, meines Vaters. Aber was ist geblieben von jenem Geist, der diese Stadt einst beflügelte? Vermutlich nichts. Nach dem Terror, vor allem deutscher Nationalsozialisten, aber auch rumänischer Faschisten und stalinistischer Sowjets. Und so bleibt mir und vielen anderen die Literatur, auch die von Paul Celan, geboren am 23. November 1920, vor genau 100 Jahren. Seine Eltern wurden ermordet, er überlebte. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, schrieb er später. Die Shoah prägt Celans Leben bis in die letzte Ader, auch sein Nachdenken über Gott. Er lästert ihn und zugleich sucht er den fernen Gott. Von Burkhard Reinertz nun ein Hörstück, das mit einem Gedicht beginnt und mit Celans frühem Tod vor 50 Jahren endet.
Einmal, da hörte ich ihn, da wusch er die Welt. Ungesehen, nachtlang, wirklich. Eins und unendlich, vernichtet, ichten, Licht war, Rettung.
Paul Celans spätes Gedicht »Einmal«, Zeilen hart an der Grenze zum Verstummen.
Die Arbeit von Paul Celan ist nicht zu verstehen, ohne dass man seine Geschichte kennt, die Geschichte eines Menschen jüdischer Herkunft. Seine beiden Eltern sind in einem Konzentrationslager ermordet worden. Er selber ist diesem Schicksal knapp entkommen. Und wenn es einen Dichter gibt, der daraus Konsequenzen zieht, aus dieser abgründigen Lebenserfahrung, dann ist es Paul Celan.
Karl Josef Kuschel hat sich intensiv mit Paul Celan und seinem Werk auseinandergesetzt. Bis zum Jahr 2013 lehrte er Theologie des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen.
Ich habe nie eine Zeile gedichtet, die nichts mit meiner Existenz zu tun gehabt hätte. Ich bin, du siehst es, Realist auf meine Weise,
schreibt der Dichter in den 1960er Jahren an einen Freund. Paul Antschel, erst nach 1945 nennt er sich Celan, wird am 23. November 1920 in Czernowitz geboren. Die Stadt gilt als Zentrum deutsch-jüdischer Kreativität. Künstler, Philosophen, Musiker und Schriftsteller prägen die kulturelle Stimmung der vielsprachigen Stadt. Ein Schmelztiegel aus Deutschen, Ukrainern, Juden und Rumänen.
Czernowitz war eine Stadt mit hohem Anteil jüdischer Bevölkerung. Und die jüdische Bevölkerung war ja nicht einheitlich. Sie war damals schon plural. Da gab es die Orthodoxen, die ein entsprechendes Leben führten, also nach dem Religionsgesetz, nach der Halacha. Da gab es aber auch ein kulturoffenes, halb assimiliertes Judentum.
Pauls Eltern leben in bescheidenen Verhältnissen. Der Junge wächst als Einzelkind in einer deutsch sprechenden, orthodox-jüdischen Familie auf. Der Schulbesuch des jungen Paul spiegelt auch das politische Durcheinander in und um Czernowitz wider. Zunächst besucht Paul die deutsche, dann die hebräische Volksschule. Von 1930 an ein rumänisches, später ein ukrainisches Staatsgymnasium. Mit 14 Jahren feiert er Bar Mitzwa, vergleichbar mit der protestantischen Konfirmation im christlichen Kulturraum. Danach wird er nie wieder einen jüdischen Gottesdienst besuchen. Nach dem Abitur beginnt der junge Mann im französischen Tours das Studium der Medizin. Als sein Schnellzug auf dem Weg nach Frankreich Berlin erreicht, hatte die Stadt gerade die Reichspogromnacht hinter sich, von Nationalsozialisten Reichskristallnacht genannt. In einem Gedicht erinnert sich der junge Mann später an diesen Augenblick.
Über Krakau bist du gekommen. Am Anhalter Bahnhof floss deinen Blicken ein Rauch zu. Er war schon von morgen.
Wegen des beginnenden Krieges kehrt er nach Czernowitz zurück und studiert dort Romanistik. Im Oktober 1941 beginnt die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Der 21-Jährige wird 400 Kilometer südlich von Czernowitz als Straßenbauer eingesetzt, in einem von den Rumänen eingerichteten Arbeitslager. Dadurch entgeht er der Deportation in ein deutsches Konzentrationslager. Als er im Juni 1942 seine Eltern in Czernowitz besuchen will, findet er die Wohnung leer vor. Sie waren noch am gleichen Tag nach Transnistrien deportiert worden. Sein Vater stirbt dort kurz darauf an Cholera. Seine Mutter wird im folgenden Winter mit einem Genickschuss umgebracht.
Das Schicksal eben beider Eltern traumatisiert ihn zutiefst, dass er dann in der Tat kein Lebensvertrauen mehr hatte. Aber Sprachvertrauen ist nichts ohne Lebensvertrauen. Und das war ihm zerstört worden durch die brutale Rassenpolitik der Nazis, deren Opfer er war.
Nach Kriegsende nennt Paul Antschel sich Paul Celan. Er zieht von Czernowitz nach Bukarest, arbeitet als Übersetzer und Lektor. 1947 flieht er über Ungarn nach Wien und lässt sich ein Jahr später in Paris nieder. 1948 erscheint, von der Kritik begeistert aufgenommen, sein erster Gedichtband, Sand in den Urnen. Inhalt und Form seiner Gedichte ändern sich radikal. Die Todesthematik, das Schicksal des jüdischen Volkes und der ferne Gott durchziehen bis zum Todesjahr sein Werk, selbst die Liebesgedichte. Der Reim verschwindet immer mehr aus seinem Werk.
Und duldest du, Mutter, wie einst ach daheim, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?
Diese Dialektik von Muttersprache und Mördersprache ist eines der Schlüssel, um seine Lyrik zu verstehen, also die Art, wie er Gedichte schreibt. Die Muttersprache ist gleichzeitig auch die Sprache der Mörder und das will er signalisieren in seinen Gedichten, in seinem Schreiben. Die deutsche Sprache ist nicht mehr unschuldig, sie ist kontaminiert mit diesem einzigartigen Verbrechen.
Ich ritt durch den Schnee. Hörst du? Ich ritt Gott in die Ferne, die Nähe. Er sang. Es war unser letzter Ritt über die Menschen. Hürden.
Im Jahr 1945 schreibt Paul Celan ein Gedicht, das zum Inbegriff der Dichtung nach Auschwitz wird. Die Todesfuge. Wie kaum ein anderer Text der Moderne wird er auch international öffentlich wahrgenommen.
Schwarze Milch der Frühe. Wir trinken dich nachts. Wir trinken dich mittags und morgens. Wir trinken dich abends. Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft,
Streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit.
In seinen Gedichten versucht Celan, die Shoah einzubetten in die geistigen Traditionen des Judentums der letzten 3000 Jahre. Er verbindet den Massenmord der Nationalsozialisten thematisch mit religiösen Motiven, vor allem aus dem Alten Testament.
Nah sind wir, Herr, nahe und greifbar. Gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wäre der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Zur Tränke gingen wir, Herr. Es war Blut, es war, was du vergossen, Herr. Es glänzte. Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr. Das Blut und das Bild, das im Blut war. Bete, Herr. Wir sind nah.
Der Titel also des Gedichtes verweist ja auf die Sterbestunde Jesu, der Einbruch der Dunkelheit, Tenebrae. Und diese Sterbestunde wird jetzt gewissermaßen übertragen auf diejenigen, die diesem grauenhaften Schicksal ausgesetzt sind. Und indem sie Opfer werden, diese grauenhaften Verhältnisse, Gott und die Opfer tauschen sich aus. Bete, Herr, wir sind nahe, kann nur derjenige sagen, der in dieser radikalen Auslöschungssituation ist.
In den 1960er Jahren erscheinen weitere Gedichtbände, die Celan weltberühmt machen. Etwa Die Niemandsrose, Atemwende oder Fadensonnen. Gleichzeitig verschlechtert sich der psychische Zustand des Dichters, was zu mehreren Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken führt. An seine Jerusalemer Freundin Ilana Schmeli schreibt er:
Ich muss täglich in meine Abgründe hinab. Jeder Tag ist eine Last. Das, was du meine Gesundheit nennst, kann es wohl nie geben. Die Zerstörungen reichen bis an den Kern meiner Existenz. Man hat mich zerheilt.
Paul Celan zerstört und zerheilt. Vor gut 50 Jahren, am 1. Mai 1970, fand ein Fischer den Leichnam Paul Celans in der Seine, 10 Kilometer abwärts von Paris. Burkhard Reinertz hatte den Dichter gewürdigt. Das wollen wir jetzt weiter vertiefen, und zwar mit Jan-Heiner Tück. Er hat zum 100. Geburtstag von Paul Celan ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Gelobt seist du, niemand«, Paul Celans Dichtung, eine theologische Provokation. Jan-Heiner Tück, geboren am Niederrhein, ist Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Dort ist er jetzt am Telefon. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet, ein paar Tage vor dieser Sendung. Guten Morgen, Jan-Heiner Tück.
Guten Morgen, Herr Mayen.
Herr Tück, Ihr Kollege Karl-Heinz Kuschel, auch er katholischer Theologe wie Sie, sprach ebenso wörtlich von den Konsequenzen aus dieser abgründigen Lebenserfahrung, die Paul Celan gezogen hat. Was ist aus Ihrer Sicht die zentrale Konsequenz aus der Erfahrung, der Shoah entkommen zu sein?
Also die zentrale Konsequenz im Blick auf die Dichtung Paul Celans ist die, dass er den verstummten Opfern, den unbestatteten Opfern in der Sprache einen Erinnerungsort geben möchte, dass also seine Dichtung durchtränkt ist von dem Motiv, der Toten zu gedenken und damit Einspruch zu erheben gegen alle Tendenzen zu verdrängen und zu vergessen.
Celan hat wörtlich gesagt: Ich habe nie eine Zeile geschrieben, die nicht mit meiner Existenz zu tun gehabt hätte, Zitat Ende. Wenn dem so ist, könnte man denen, die sein Werk als nicht zugänglich ansehen, letztlich entgegenhalten, Paul Celans Werk sei hochpolitisch?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sein Werk hochpolitisch ist, sondern ich würde sagen, dass es falsch wäre, Celan quasi eine Ästhetisierung der Welt zuzusprechen. Also es gab anfänglich Reaktionen, die seine Lyrik als Wohlklang oder als kontrapunktische Exerzitien auf dem Notenpapier, so wurde die Todesfuge kommentiert, bezeichnet haben. Das ist falsch und hier weist er darauf hin, dass fast alle seine Gedichte einen biografischen, einen historischen, teilweise auch einen politischen Hintergrund haben. Und die Celan-Forschung ist inzwischen so weit, dass sie sehr genau eigentlich die Station, die brüchigen Stationen seiner Biografie nachgezeichnet hat, um eben hier auch den Hintergrund seiner Lyrik entsprechend ausloten zu können, ohne jetzt die Gedichte zu reduzieren auf Protokolle von konkreten Erlebnissen, die er gehabt hat.
Sein dichterisches Lebenswerk ist ja auch ein markanter Gegenpol zur Adorno-These. Nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, ist barbarisch. Wie würde Celan heute dagegenhalten, wenn wir noch mit ihm sprechen könnten?
Celan würde sagen, dass nach Auschwitz totgesagt Gedicht lebt, weil es eben der Toten gedenkt, die in Auschwitz ihr Leben verloren haben. Und Adorno selbst hat ja sein Diktum, dass nach Auschwitz Gedichte zu schreiben barbarisch sei, widerrufen, zurückgenommen im Blick auf die Dichtung Paul Celans, die er lesend, betrachtend ja auch zur Kenntnis genommen hat. Und in der posthum edierten ästhetischen Theorie würdigt er ausdrücklich Celan als den wohl bedeutendsten Repräsentanten der Nachkriegslyrik. Völlig zu Recht, wie ich finde.
Wie kann man nach Auschwitz beten? Das ist eine Frage, die sich anschließt und die auch der von uns beiden bewunderte Fundamentaltheologe Johann Baptist Metz immer gestellt hat. Wie beantwortet Paul Celan diese Frage?
Ja, also Metz hat gesagt, wir können nach Auschwitz beten, weil auch in Auschwitz gebetet wurde. Bei Celan ist es so, dass er durch den abgründigen Verlust von Sprache gewissermaßen hindurchgegangen ist und jetzt, ohne im Glauben gewiss zu sein, seine Rede an ein Du adressiert, prominent im Psalm, gelobt seist du niemand. Jetzt sind Deutungen hingegangen und haben gesagt, ja, das ist das atheistische Credo. Nach Auschwitz kann man nicht mehr an Gott glauben. Auschwitz ist ein Anti-Sinai, die Zusage Gottes, bei den Menschen zu sein, ist hier endgültig zurückgenommen worden. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich würde eher sagen, die Tatsache, dass Celan das negative Pronomen niemand groß schreibt wie einen Namen und dass er es adressiert als ein Du, das er anspricht, zeigt, dass hier vielleicht doch ein fernes Echo des heiligen Gottesnamens lyrisch eingespielt wird, der bekanntlich im Judentum unaussprechlich ist, aber doch eben im Gebet angesprochen und angerufen werden kann.
Aber wenn Celan ein Niemand anspricht, niemand ist ja nicht etwas, sondern nichts, stellen Sie sich mal einen Gottesdienst vor, in dem eine Pastorin oder ein Pfarrer ständig niemand preisen würde, muss man vielleicht nicht doch akzeptieren, dass er antireligiös ist?
Es gibt in Celans Lyrik blasphemische Passagen, es gibt verstörende Irritationen, die in keiner Weise harmonisierend stillgestellt werden sollen. Aber Celan hat selber gesagt, dass seine Gedichte eine Vielstelligkeit des Ausdrucks transportieren. Deswegen würde ich einerseits atheistische Interpretationen als Unterkomplex zurückweisen, andererseits aber auch religiöse Vereinnahmungen, wie es sie natürlich auch gegeben hat.
Jan-Heiner Tück, Dogmatikprofessor in Wien, im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über Celans Dichtung als theologische Provokation. Herr Tück, dass Theologen so fasziniert sind von Paul Celan und eben nicht nur als lesende Privatmenschen, sondern eben auch als Theologen. Das wiederum finde ich faszinierend. Was ist das Faszinosum für Sie bzw. die Provokation?
Ja, da gibt's natürlich eine ganze Reihe von Provokationen. Ich nenne mal eine. Es gibt das berühmte Gedicht Tenebrae, Hier nimmt ein jüdischer Dichter, der in Paris in der Sprache der Mörder seiner Mutter schreibt, einen lateinischen Begriff und setzt ihn über ein Gedicht. Tenebrae, Dunkelheiten, Finsternisse. Das spielt an auf die Karfreitagsdimension. Und dann heißt es eben, nah sind wir, Herr, nah und greifbar, gegriffen schon, ineinander verkrallt. Das heißt, hier wird das Geschick der jüdischen Opfer quasi in eins geblendet mit der Passion des Gekreuzigten. Und ein Anstoß, der für die Theologie daraus hervorgeht, ist der Erlösung, Kreuz, nicht vor allem im Modus der Denkfigur Erlösung von Sünde und Schuld zu bedenken, sondern auch ernst zu nehmen, dass die Passionsgeschichte Jesu zum Ausdruck und Spiegel jüdischer Passionsgeschichten im Plural von Juden selbst beigezogen wird. Das heißt, da ist ein Anstoß, die Solidarität des Gekreuzigten mit den verstummten, den marginalisierten Opfern neu zu bedenken.
Wenn Sie sagen, dass Celans Werk eine theologische Provokation sei, was halten Sie dann von einer Theologie, die sich nicht von Celan respektive von der Shoah provozieren lässt?
Ja, es hat immer ungeschichtliche, kontextlose Theologien gegeben, die quasi das ewig Gültige sprachlich meinen, transportieren zu können. Ich bin im Gegensatz dazu der Meinung, dass Theologie, die auf der Höhe der Zeit ist, sich durchaus auch von geschichtlichen Brucherfahrungen mitprägen lassen muss. Denken Sie an die Gebrochenheits- und Zäsurerfahrungen der jüdischen Geschichte, die ja irgendwo auch für das Christentum wichtig ist. Also das babylonische Exil, die Zerstörung des zweiten Tempels 70 nach Christus durch die Römer, dann die Vertreibung der Juden aus Spanien und jetzt eben die Shoah. Das sind tiefe Verstörungen, die die Rede von und über Gott nicht unbetroffen lassen können. Und Celan, bei allen Paradoxien, bei allen negativen Wendungen, bei allen Pausen und Leerstellen, die seine Diktion durchziehen, ist hier eben faszinierend, auch für eine Theologie, die unter diesen Bedingungen von Gott zu sprechen versucht und hier eben nicht in eine unterkomplexe Gottprotzigkeit zurückfällt.
Jetzt möchte ich Sie bitten, kurz einen Satz zu vervollständigen. Eine gegenüber Auschwitz unempfindliche Theologie ist
eine Theologie, die den Opfern der Geschichte nicht entsprechend Respekt zollt und die auch den Anstoß, den gerade die Shoah bedeutet, nämlich die antijudaistischen Denkmotive der eigenen Tradition selbstkritisch aufzuarbeiten, wahrscheinlich nicht ernst genug nimmt.
Jan-Heiner Tück war das, Dogmatikprofessor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien. Sein Buch hat den Titel Gelobt seist du, niemand. Paul Celans Dichtung, eine theologische Provokation. Es ist erschienen im Herder Verlag. 352 Seiten kosten 28 Euro. Danke Jan-Heiner Tück für dieses Buch. Danke für diese Reise nach Czernowitz am 100. Geburtstag von Paul Celan. Danke für das Gespräch.
Danke ihm so.
Und wer das Gespräch nachlesen oder nachhören will, es ist zu finden im Internet auf deutschlandfunk.de, auf unserer Tag-für-Tag-Seite oder in unserer Audiothek-App für mobile Geräte. Gleich geht es ja weiter mit den Nachrichten und danach folgt die Sendung Kontrovers. Sie können mitmachen, anrufen oder mailen. Ihre Fragen und Anmerkungen erwartet meine Kollegin Silvia Engels mit ihren Gästen. Ihr Thema heute: Haushaltsblockade. Zerreißt der Streit um den Rechtsstaatmechanismus die EU? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Schön, dass Sie dabei sind.